Willkommen zu einer neuen Folge von Farinas World. Farina, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben heute zu einem sehr, wie immer, sehr spannenden Thema. Heute geht es nämlich mal um ein Thema, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nie gesprochen.
Nur in
Oder?
unserer Mastermind, aber noch nicht hier im Podcast.
Ja, stimmt, stimmt. Es geht nämlich um das Thema Finanzen.
Ja, ein sehr spannendes Thema.
Ja, wir haben uns gerade schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, weil Finanzen, also das ist ja
Breites
sehr,
Feld.
sehr breit und wir sind jetzt auch, muss ich vorweg sagen, beide keine Finanzexpertinnen, keine gelernten Bankkauffrauen oder sonstige, sondern was wir wie immer teilen, ist hier unser eigener Weg oder ja, wie wir so mit unseren Finanzen umgehen. Denn, Farina, ich bin gespannt, wie du früher mit deinen Finanzen warst, aber ich kann mal teilen, wie es bei mir war. Nämlich, ich war ein richtiger, wie man bei uns im Schwabenland sagt, Schlamper. Ich war ein richtiger Schlamper. Ich habe
Echt?
das wirklich, ich habe komplett die Verantwortung abgegeben. Und habe das aber auch nie richtig gelernt, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll, weil das hat immer irgendjemand für mich geregelt. Ich habe da wild irgendwelche Versicherungen abgeschlossen, wo ich gar nicht gecheckt habe. Also so mit 16, 18, was keine Ahnung, brauche ich das? Naja, mach halt mal. War mal der Versicherungsvertreter zu Hause und war da. Ja, okay, mach mal halt.
Oh, wow.
Und das ist wie so eine, ich habe manchmal das Gefühl, wie so eine Bildungslücke, also zumindest bei mir gewesen. Und es war immer so ein Thema, oh, da hatte ich keinen Bock drauf, will mich nicht. Das ist auch ehrlich gesagt bis heute so. Also Finanzen an sich finde ich ein richtig, einerseits cooles Thema, aber auch ein richtig ätzendes Thema, weil mich so, ich würde mich jetzt niemals stundenlang mit irgendwelchen Aktienthemen beschäftigen wollen. Das ist wirklich schnarchlangweilig für mich.
Wow,
Aber,
also da sind wir echt komplett anders, aber ich bin jetzt
ja.
gespannt, zu Ende zu hören.
Irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich mich damals von meinem Mann getrennt und oh Wunder, natürlich mussten dann auch die Finanzen getrennt werden. Er hat sich immer drum gekümmert und plötzlich musste ich und es war das Beste, was mir passieren konnte. Und ja, so habe ich angefangen, quasi mich als Frau, ich habe das Gefühl nämlich, das ist auch so ein Frauenthema, dass Frauen sich so, auch bei meinen Freundinnen, wenn ich mich so umhöre, bis heute habe ich Freundinnen, die sagen, nee, nee, da kümmert sich mein Mann drum. Ich habe da keinen Einblick. Und mittlerweile denke ich so, oh mein Gott, wow, aber ich war selber so in meinen frühen 20ern, sage ich mal. War das wirklich so Scheuklappen? Ich habe mein monatliches Einkommen, es passt schon immer alles irgendwie und ich will damit aber eigentlich nichts zu tun haben.
Wow, also das beobachte ich auch häufiger. Für mich ist das komplett ein außerirdischer Gedanke. Also wir haben auch in unserer Ehe, haben wir unsere Finanzen getrennt. Und ich könnte niemals das komplett abgeben.
Aber wie war das denn? Hast du bereits als Kind, wurde dir beigebracht, wie du
Ich glaube
mit...
schon. Ich frage mich da selber manchmal, eigentlich, ich würde gerne meine Mama jetzt gerade als Telefonjoker dazu holen.
Mach's doch mal. Live Podcast Call mit Mama.
Ja, das wäre cool, aber die sind gerade unterwegs. Die kann ich
Ach,
erst heute
schade.
Abend anrufen, schade. aber ja, ich glaube, ich habe das schon von zu Hause mitbekommen. Also meine Mama hat mir, glaube ich, ganz gut beigebracht, mit Geld umzugehen. Und das Interessante ist, glaube ich, aber auch, dass meine Eltern so komplett unterschiedlich auch mit ihrem Geld umgegangen sind und ich da zwei komplett unterschiedliche Seiten auch kennengelernt habe. Und ich glaube, dadurch musste ich auch so ein bisschen meinen eigenen Weg finden, weil mir zwei komplett unterschiedliche Sachen vorgelebt wurden.
Wie denn? Was waren denn die zwei Sachen?
also die eine Seite hat sehr viel Geld ausgegeben und hatte auch immer sehr viel Geld. Und dann lag auch einfach immer mal wieder Geld offen bei uns zu Hause rum und so. Also es, Und mir wurde immer ganz viel geschenkt und gekauft und dödödö. Und von der anderen Seite wurde mir aber immer wieder erklärt, hey, es ist nicht normal, dass man so viel Geld hat. Und also der andere Teil der Familie hatte auch nicht so viel Geld. Und da wurde mir dann auch immer erklärt, so, ich kann mir jetzt nicht so die teuersten Sachen da immer wünschen zu Weihnachten und so weiter, weil nicht jeder hat so viel Geld. Also es ist, meine Mama kommt aus Polen und Polen ist ja grundsätzlich damals zumindest auch finanziell gar nicht so gut aufgestellt gewesen. Und da habe ich echt so zwei komplett unterschiedliche Geldvorleben gehabt durch meine Eltern, wo ich dann auch so ein bisschen so meinen eigenen Weg drin finden musste. Und auch in der Schule, so bei Freunden, also wir haben in einem Haus gewohnt. Ich hatte aber auch eine Freundin, die hat in einer Wohnung gewohnt und meine Mama hat mir das immer erklärt, wieso das so ist, dass manche sich ein Haus leisten können und manche sich eher eine Wohnung leisten können, dass eben nicht jeder finanziell gleich aufgestellt ist. Also das habe ich schon ziemlich früh als Kind mitbekommen, auch schon in der Grundschule. Dann hatten wir aber auch in der Schule ein paar reichere Kinder. Also auch die noch mehr Geld hatten als wir. Also ich würde sagen, wir waren immer so Mittelklasse. Und dann gab es aber auch Kinder, die dann irgendwie so jeden Tag neue Schuhe anhatten oder sowas. Und ich weiß noch genau einen Satz, da kam ein Mädchen den dritten Tag mit neuen Schuhen. Und alle haben dann irgendwie gesagt, boah, irgendwie, wie viele neue, paar neue Schuhe hast du denn? Und dann meint sie ja, ach, sind nur drei Paar. Sind nur drei Paar neue Schuhe.
Wow.
Und ja, deswegen, ich fand das, also ich habe mich damals natürlich nicht so sehr dafür interessiert, aber ich würde sagen, dass meine Mama mir das immer sehr gut erklärt hat, so warum Dinge so sind, wie sie sind, oder warum einige Menschen eben mehr Geld haben und manche eben weniger. Und dann wollte ich das auch immer verstehen und wollte so wissen, wie viel ist denn so normal, wie viel ist denn so ein Durchschnitt, dass Menschen so, wie viel Geld kriegt man denn so? Und wir haben in der letzten Folge oder in einer Folge auf jeden Fall, als wir über die Selbstständigkeit gesprochen haben, haben wir darüber geredet, dass es ja so ein Barometer gibt. Und ich hatte da ein Beispiel erwähnt, dass mein Barometer so bei 2.000 € eingependelt ist. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wodurch das kommt, weil ich irgendwann, ich glaube so mit 18 oder so, oder 17, 18, also irgendwie so nach dem Abi, habe ich mal meine Mama gefragt, wie viel verdient man denn so durchschnittlich, wenn man jetzt arbeiten geht? Weil ich überhaupt gar kein Gespür dafür hatte. Also ich wusste nicht, so, ich hatte gar keine Zahl im Kopf. Und sie hat mir damals gesagt, ja, so 2.000 € ist so ein ganz normaler Betrag, den man so im Monat quasi verdient, wenn man irgendwo angestellt ist. 3.000, 4.000, 5.000 ist schon ziemlich gut. Weniger als 2.000 ist nicht so gut. Und dann hat sich in meinem Kopf das so richtig eingebrannt, dass 2.000 € quasi so normal ist. Und dadurch hat sich mein Barometer auf diese 2.000 € eingestellt. Das ist mir 10 Jahre später oder so bewusst geworden. Das ist wirklich sehr,
Oh,
sehr, sehr viel
spannend.
später.
Das glaube ich nämlich auch. Woher kommst du und wie gehst du mit Geld um, während ich zum Beispiel aus einem Haushalt komme, wo Geld immer Mangelware war, das immer mit Mangel zu tun hatte, immer ein Schamthema war? Kommt mein Freund zum Beispiel auch eher aus einem Haushalt wie du, also der Papa ist erfolgreicher Geschäftsmann, es war immer genug da und gleichzeitig wurde aber natürlich, das ist auch noch trotzdem diese Generation gewesen, die gespart hat und geachtet hat und so. Der hat auch gar kein Thema mit Geld. Also das kommt auch irgendwie immer bei dem
Ja.
irgendwo so. Der hat gar, also der hat einfach kein Thema, kein. Er hat bestimmt Glaubenssätze, jeder hat Glaubenssätze, aber weißt du, was ich meine? Nicht so mit Mangel verbunden.
Ja.
Das finde ich super spannend. Und meine Tochter, die hat mal zu mir gesagt, das fand ich ja ganz süß, habe ich gesagt, naja gut, aber irgendwann ist das Geld halt zu Ende. Da wollte sie irgendwas, keine Ahnung. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt. Und dann hat sie gesagt, aber Mama, ist doch kein Problem, da gehst du einfach zur Bank und holst Neues. Habe ich gedacht, naja. Okay, wenn es so einfach wäre.
Ja.
Da kann ich übrigens ein gutes Buch empfehlen, gerade für Kinder, also nicht so ganz kleine, aber Ein Hund namens Money ist ein richtig, richtig cooles Buch, das Finanzen erklärt und das auch für Kinder schon
Ja.
erklärt.
Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört. Das ist, glaube
Ja.
ich, so das Nummer-1-Buch für Kinder, was wirklich für den Bereich häufig empfohlen
Absolut.
wird.
Also vor allem der Anfang, also so zum Mitte, Ende, da geht es auch um ETFs und investieren. Und ich glaube, also für meine Tochter, als wir das gelesen haben, da war sie aber auch noch jünger, war das so ein bisschen abstrakt. Die hat dann irgendwie, wollte natürlich die Geschichte von diesem Hund, also der Hund heißt Money.
Ja.
Und irgendwie war es ihr dann, glaube ich, konnte sie da noch nicht so
War schon
kognitiv.
noch ein bisschen zu früh.
Genau.
Ja.
Aber cooles Buch. Auch
Ja.
für mich war das ein cooles
Du kannst auch
Buch.
gerne nochmal in den Shownotes
Auf
verlinken.
jeden Fall, ja. Mache
Ja.
ich. Genau.
Und ein anderes gutes Buch, wir haben es auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt, aber das würde ich, glaube ich, hier auch nochmal an der Stelle erwähnen. A Secret of a Millionaire's Mind. Also das war so für mich, wie gesagt, das, was ich gerade erzählt hatte, diese Realisierung, dass mein Barometer bei 2000 Euro eingependelt ist. Also falls du die andere Folge nicht gehört hast, es geht darum, dass jeder von uns so ein bisschen eine andere Money-Realität hat und jeder auf einem gewissen Pegel eingependelt ist, was quasi für dich dein Normal ist, was dein Amount, dein Betrag auf dem Konto ist, also wo du dich quasi so gut fühlst, was viel ist, was wenig ist. Und bei mir war das damals, vor vielen, vielen Jahren, war das so bei 2000 Euro eingependelt. Und es war aber komplett unbewusst. Also uns allen ist das wahrscheinlich sehr, sehr unbewusst, wo wir eingependelt sind. Und wir denken dann, naja, also viel Geld und wenig Geld ist irgendwie so gleich für alle, aber es ist für jeden komplett unterschiedlich, je nachdem, wo du quasi gebrandmarkt bist. Und meine Brandmarke saß bei 2000 Euro, was ich dann ja herausgefunden habe, woher das kam damals. Und das ist mir bewusst geworden durch das Buch, beziehungsweise das Hörbuch A Secret of a Millionaire's Mind. Und da habe ich echt so viel auflösen können auch durch diese Realisierung, weil du musst ja erstmal dir etwas bewusst machen, damit du auch etwas auflösen kannst.
Ja, und da können wir ganz gut einhaken, nämlich so ein bisschen im Anschluss an die letzte Folge. Denn wir haben es im Vorgespräch mal kurz darüber gehabt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn du lang angestellt warst und dann in die Selbstständigkeit gehst. Nämlich, dass du in der Selbstständigkeit ja in Jahresbeträgen eigentlich rechnen musst, aber in der Festanstellung natürlich monatlich dein Gehalt bekommst. Und dadurch, also du hast ja auch monatlich die Ausgaben, die Miete, den Strom und so weiter. Das heißt, wenn du mal 2, 3 Monate vielleicht eine kleine Flaute hast oder eben gerade eine Zeit ist, wo du dich auf andere Themen fokussierst, du direkt das Gefühl hast, oh mein Gott, ich gehe ins Minus, weil meine monatlichen Ausgaben gehen weiter, aber ich verdiene gerade nichts, aber vielleicht machst du ja 100.000 Euro Jahresumsatz.
Ja. Wie ist das? Also, wie ist das für dich? Wie gehst du denn damit um? Weil du hast ja den Switch gehabt. Ich habe ja diesen Switch nie gehabt von der Anstellung in die Selbstständigkeit.
Naja, es ist so, dass also mir fällt es immer noch schwer, in Ja zu denken, aber jetzt habe ich natürlich auch ein Businessmodell, in dem ich monatlich kontinuierliches Einkommen habe.
Das
Und das
stimmt.
ist, glaube ich, einfach der Unterschied. Ich habe ja keine Dienstleistung wie jetzt die Fotografie, wo mal halt in einem Monat vielleicht 10.000 Euro reinkommen und im nächsten halt nichts oder so.
Ja.
Das ist, glaube ich, noch dazu, dass es einfach sehr, sehr businessmodellabhängig ist. Und ich glaube aber auch, dass man mindset-technisch so seinen Weg finden muss, damit klarzukommen. Nicht zu wissen, wie jetzt beispielsweise der nächste Launch funktioniert. Bringt der mir 20.000 Euro Umsatz oder 2.000 Euro? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Lernfeld ist und auch für sich jeder definieren muss, ob er mit so einem Businessmodell klarkommt oder ob man schauen muss, dass man eben doch ein anderes Businessmodell wählt oder guckt, was entspricht da auch seinem eigenen Sicherheitsbedürfnis.
Ja, total. Also bei mir ist es ja total überhaupt nicht kontinuierlich. Also bei mir ist ja sogar saisonbedingt. Also ich habe ja viele, viele Jahre Hochzeiten fotografiert Und da war ja meine Hauptsaison immer von Mai bis Oktober. Und von Oktober bis Mai wiederum, also über den Winter, waren, gut, manchmal waren da ein paar Hochzeiten, ein paar Porträt-Shootings und so weiter, Family-Shoots und so weiter, waren da auch mal, aber eigentlich so die Hauptsaison war immer von Mai bis Oktober. Und da war mir einfach wichtig, dass immer, wenn es so Richtung Oktober geht, dass ich weiß, okay, ich habe aber auch genug Einnahmen jetzt gerade, dass ich damit auch bis zum Mai leben kann. Also für mich ist immer wichtig in der Selbstständigkeit, dass man wirklich auch genug Rücklagen hat für ein halbes Jahr, weil man weiß einfach nie, wie der nächste Monat läuft. Und deswegen ist es zum Beispiel mir auch nicht so wichtig, wann ein Kunde genau zahlt, beziehungsweise biete ich Ratenzahlung an, aus dem Grund, dass, also ich fände es fatal, wenn man davon abhängig ist, dass ein Kunde zahlt oder nicht. Und deswegen biete ich meinen Kunden auch an, dass sie einfach in Raten zahlen können bis zu 6 Monaten, so wie es für meine Kunden am besten passt. Wo ich kein Fan von bin, ist, wenn jemand eine Rechnung bekommt, die in 2 Wochen gezahlt werden soll und dann wird die nicht gezahlt und dann muss man 10.000 Mal hinterherrennen. Da habe ich mittlerweile auch wie jetzt sagt man das, eine Klausel mit im Vertrag und auf der Rechnung stehen, dass pro verspäteter Woche 1% mehr gezahlt wird, je verspäteter, pro verspäteter Woche. Weil ich das jetzt ein paar Mal hatte, also nicht häufig zum Glück. Die meisten Kunden sind sehr, sehr zuverlässig, aber ein paar Mal hatte ich das. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Aber wenn es von vornherein abgesprochen ist, dass einfach der ganze Betrag innerhalb von 6 Monaten auf Raten gezahlt wird, dann ist das für mich vollkommen fein, solange ich nicht da jedes Mal hinterherrennen muss und immer Erinnerungsmails schicken muss und so weiter.
Dann ist der Aufwand so viel größer,
Ja,
wie
genau.
vielleicht nachher auch, also wenn es ein kleines Minishooting war am Ende,
Ja.
hast du nachher mehr Aufwand mit den ganzen Mahnungen, ne?
Ja, genau. Das ist dann nicht so cool.
Ja. Wie ist es für dich? Kannst du in jährlich denken oder bist du auch im monatlichen unterwegs, obwohl du schon immer selbstständig bist?
Nee, ich bin also komplett jährlich. Also ich gucke mir wirklich nur immer den Jahresbetrag an. Also auch ich habe meine Übersichten und so. Gucke mir immer nur den Gesamtbetrag an und gar nicht, wie viel habe ich jetzt also ich schreibe mir das auch auf, wie viel habe ich jetzt im Monat eingenommen und so weiter. Einfach für meine eigene Übersicht und auch, weil ich meine Finanzen halt monatlich abgeben muss. Aber an sich, mich persönlich interessiert nur der Jahresumsatz. Weil ich bin das ja so gewohnt mit den Saison, also mit der Saison, dass ich oft viele Monate habe, wo ich gar keine Einnahmen habe. Oder zumindest sehr wenig. Viel, viel, viel weniger als im Sommer.
Ja, definitiv. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, weil ich finde ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema bei den Finanzen ist ja der Bereich Beziehungen und Finanzen.
Ja.
Wie am Anfang ja schon erwähnt, habe ich da tatsächlich ein sehr, ich sag mal, abhängiges Modell gelebt, weil auch in Elternzeit und dann mit dem Kind daheim und so weiter. Also klar, als ich noch voll arbeiten war, wir kein Kind hatten, war das auch sehr unabhängig voneinander, außer dass wir eine Immobilie zusammen gekauft haben. Aber dann kommt halt das Kind. So, und dann bist du, also wir haben uns darauf geeinigt, dass ich zu Hause bleibe. Und dann habe ich natürlich auch als Frau weniger gearbeitet. Das heißt, das schafft eine gewisse Abhängigkeit. Und ich finde das sehr, sehr spannendes Thema, weil ich habe sehr, sehr, sehr viel aus dieser Zeit gelernt, was Finanzen in Beziehungen angeht, wie ich das zukünftig leben möchte. Wie ist es bei euch so? Ihr habt getrennte Finanzen, hast du gesagt?
Ja, genau. Also ich finde, also für mich ist es einfach wichtig, oder für mich war es jetzt auch wichtig, als wir geheiratet haben, das einmal offiziell zu trennen, damit es einfach ist, man regelt solche Dinge, so Ehevertrag und so, ist ja wirklich nur für den Fall, falls man sich irgendwann mal nicht mehr versteht, wo man sich vielleicht jetzt überhaupt nicht reinversetzen kann. Aber das ist nun mal die Realität, wann so ein Ehevertrag genutzt wird. Und deswegen war mir das wichtig, sich wirklich einmal in diese Situation reinzudenken, sich vorzustellen, dass man überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren kann. Und dass es dann einmal offiziell getrennt ist, dass unsere Businesses voneinander getrennt sind. Wir haben beide Immobilien, dass unsere Immobilien voneinander getrennt sind. Was aber nicht heißt, dass wir im Alltag unsere Finanzen so komplett trennen, sondern im Alltag schauen wir natürlich schon irgendwie, okay, wir helfen uns gegenseitig. Also wenn jetzt irgendwie einer gerade einen Flug nicht bezahlen kann, dann bucht der andere den. Oder wir machen das, dass einer von uns die Miete zahlt, der andere von uns zahlt die Essensausgaben. Oder wenn einer gerade ein bisschen schlechter dasteht, dann übernimmt der andere ein bisschen mehr. Also unsere Finanzen gehören uns zusammen in unserem Alltag. Wir unterstützen uns da gegenseitig. Und wir sind nicht so kleinlich, dass wir dann sagen, so, jetzt habe ich aber, gestern habe ich aber bezahlt, heute bist du dran. Also sowas machen wir nicht. Aber wie gesagt, mir war das einfach wichtig, das einmal offiziell zu trennen für den Fall der Fälle, was aber nicht heißt, dass wir das im Alltag auch so machen. Also wir haben ein gemeinsames Konto jetzt vor kurzem auch erst aufgemacht. Beziehungsweise wir haben ein Konto für unsere Wohnung, wo Miete und alle Wohnungsausgaben und so drüber laufen. Und dann haben wir jetzt ein gemeinsames Konto, wo unser Hochzeitsgeschenk quasi drauf ist. Und das nutzen wir für gemeinsame Ausgaben. Und wir sind ja noch am Anfang unserer Ehe. Deswegen mag ich noch gar nicht so viel dazu sagen, ehrlich gesagt, weil wir da ja auch noch unseren Weg finden. Aber so war es in der Vergangenheit mit meinem damaligen Partner zum Beispiel auch so. Wir hatten ja eine Firma gemeinsam und da war es halt auch so, dass wir einfach gemeinsam unsere Finanzen hatten und gemeinsam unsere Flüge und so gebucht haben, dass man da jetzt nicht geschaut hat, irgendwie so kleinlich geworden ist. Ja, jetzt hast du aber was ausgegeben, okay, das nächste mache ich dann, sondern das Geld, also wir haben es ja auch zusammen eingenommen, deswegen haben wir es auch zusammen ausgegeben. Also, also so kenne ich das auch von zu Hause, dass es einfach human gehalten wird, ohne jetzt irgendwie so kleinlich zu sein und alles aufzuzählen, weil das war in der ungesunden Beziehung, oh mein Gott, das war richtig anstrengend. Da wird wirklich immer jede Kleinigkeit aufgezählt. Von
Wow.
meinem Partner, nicht von mir.
Wow.
Ja.
Okay. Ich habe mal so einen Finanz-Online-Kurs angeschaut und ich fand es super, super spannend, weil, und es macht bis heute was mit mir, da ging es nämlich darum, dass die Person, die diesen Kurs gegeben hat, gesagt hat, naja, also Miete, also die hat es dann so aufgeführt, was so die monatlichen Kosten sein können, Miete, dies, das, tralala. Und dass man das ja, wenn ein Partner deutlich mehr verdient, 50, also normalerweise, das kenne ich zum Beispiel nur, 50-50, also halbe Miete oder so, wie ihr es macht, das ist ja dann am Ende auch wahrscheinlich halb-halb so. Und die meinte, naja, wenn aber ein Partner doch deutlich mehr verdient, kann der ja prozentual viel mehr an der Miete bezahlen.
Ja, sehe ich auch
Und ja, aber das war nicht meine Realität. Ich war
so.
so, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, dass es natürlich so war, als dann das Kind da war und ich weniger gearbeitet habe, okay. Aber wenn ich voll arbeite und mein Partner voll arbeitet und der sehr viel mehr verdient als ich, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Fand ich, also das
Krass.
hat wirklich was mit mir gemacht.
Ja. Ja, voll gut, dass du es auch gerade nochmal erwähnst, weil bei uns ist es auch so, also ich verdiene ein bisschen oder wahrscheinlich viel mehr als mein Partner. Bei mir ist es dann halt auch so, also ich bezahle halt die Miete komplett. Und also vor allen Dingen, wenn wir hier in Berlin sind, weil das ist ja meine Wohnung und er kam ja später erst dazu. Ich habe ja hier schon gewohnt, ich muss ja so oder so die Miete zahlen. Da habe ich jetzt nicht gesagt, dass der mir jetzt auf einmal hier die Hälfte der Miete zahlen soll.
Gut, bei
Und
euch ist es vielleicht auch noch mal, ihr habt halt auch dieses Modell mit Südafrika,
ja.
dann ist er Südafrikaner. Ich glaube, das kann man sowieso gar nicht gleichsetzen mit dem Verdienst hier in
Ja, genau.
Deutschland.
Ja.
Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal einfach so ein anderes Lebensmodell, was
Total.
dazu kommt. Ja, aber ich finde den Sp Gedanken sehr spannend, weil für mich ist es so klar 50-50 irgendwie. Aber es fand ich sehr interessant, weil ich wirklich noch gar nie diese Idee hatte.
Ja. Nee, also bei uns ist es auch so, dass also es gibt auch Phasen, wo ich dann weniger einnehme. Also gerade jetzt aktuell sowieso. Wie gesagt, für diejenigen, die die Live-Update-Folge noch nicht gehört haben, hör sie dir an, dann weißt du, worüber wir reden. Ja, auf jeden Fall jetzt gerade bin ich ja auch in einer bestimmten Situation, wo eben gerade nicht so viele Einnahmen reinkommen und da übernimmt er so viel mehr und auch einfach so selbstverständlich, ohne das irgendwie auf die Waage zu legen oder sowas.
So ist es bei uns auch. Also mein Partner verdient deutlich mehr als ich tatsächlich und wir lösen das auch so. Also auch da wird nicht, oh, jetzt hast du das Essen letztes Mal bezahlt, jetzt zahle ich oder
Ja.
nee, komm, ich zahle, weil verdiene ja auch mehr.
Ja.
Entspann du dich mal, ich lade dich ein. So.
Ja.
Und das finde ich aber auch wichtig. Also ich finde es wichtig, dass es Thema wird in der Beziehung, aber nicht, dass es Raum einnimmt. Weißt du,
Ja.
was ich meine? Weil was mir jetzt
Dass
zum
es nicht
Beispiel,
zum Problem wird.
genau, richtig, weil was ich jetzt gerade auch so ein ganz tolles Bedürfnis habe, wir sind zusammengezogen in ein Haus gemeinsam und ich möchte mich dahingehend absichern, dass was, wenn was mit ihm ist, was hoffentlich niemals passieren wird, ich dieses Haus weiter
Ja.
bezahlen kann, weil das kann ich nicht ohne ihn.
Ja.
Er wiederum könnte das ohne mich.
Ja.
So. Aber ich habe auch noch das kleinere Kind. Also ich wollte gerne hier wohnen bleiben. Er würde dann vielleicht andersrum gar nicht hier wohnen bleiben. Aber das sind Dinge, da muss man sich einmal mit auseinandersetzen. Oder ich möchte mich damit einmal auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass ich es niemals brauche.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein guter Schwung auch zu einem anderen Thema, beziehungsweise beim gleichen Thema bleiben, aber so ein bisschen auch Altersvorsorge und Investitionen, weil nur das Geld, was wir, also wir nehmen ja nicht nur Geld ein durch die Arbeit, die wir tun, sondern es gibt ja noch andere Wege, um Vermögen aufzubauen. Und dazu zählen verschiedene Investitionen und so weiter. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass jeder da so ja seinen eigenen Weg finden darf. Und mir fällt sehr, sehr häufig auf, dass viele sich einfach nicht mit diesem Thema beschäftigen oder sehr, sehr, sehr oberflächlich. Gerade, also ich sag mal so die Basics, Investitionen in ETFs oder so ähnlich, Immobilien, was auch immer, dass man sich wenigstens mal wirklich die Zeit nimmt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich habe auch ziemlich spät angefangen damit, muss ich sagen. Ich habe das ewig lang vor mir rumgeschoben. Und ich bin aber so dankbar, dass ich irgendwann einfach angefangen habe. Wie ist das bei dir? Also, wie stehst du zum Thema ETFs, Immobilien, Investitionen und so weiter? Bist du, beziehungsweise, ja, also zusätzlich zu den Sachen, die man eben durch die Selbstständigkeit einnimmt?
Also tatsächlich habe ich keine ETFs, sondern Fonds, aber dadurch bedingt, dass ich eine größere Summe erhalten habe und mich wirklich gar nicht getraut habe, die selbstständig zu investieren. Also ich hätte so viel Zeit investieren müssen, um das wirklich zu checken bei dieser Summe. Da war mir das Risiko einfach viel zu hoch und das hat sich auch als goldrichtig erwiesen. Also ich habe da auch einen super, super Berater, liebe Grüße an dieser Stelle, der mir da wirklich weitergeholfen hat und entsprechend spare ich in Fonds und nicht in
Okay.
ETFs. Ich bin aber ETFs nicht abgeneigt. Es ist einfach aus meiner Historie heraus entstanden, sage ich
Ja.
mal. Ich habe auch noch so ein paar ja, Bausparverträge, aber halt so einen habe ich noch, der kriegt auch ganz gut Prozente. Der ist so, da war ich 16, 18, als ich den abgeschlossen habe. Das heißt, der ist noch, also es würde sich nicht lohnen, den aufzulösen.
Ja.
Und was ich auch habe tatsächlich sind Bitcoins. Also damit habe ich mich auch relativ viel mal beschäftigt, aber das ist für mich tatsächlich wie so ein Spielgeld,
Ja.
weil das kann halt, also sehr volatil. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dieses Thema interessiert mich wirklich null. Mich interessiert nur, dass ich nachher am Ende das Geld bekomme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, also ich finde es einfach sterbenslangweilig, mich mit irgendwelchen Aktien, Ich finde es wichtig und gleichzeitig sterbenslangweilig. Also ich habe wirklich mal eine Phase gehabt, gerade auch nach der Trennung, wo ich mich aktiv, wirklich massiv damit auseinandergesetzt habe. Und ich würde das auch jedem Menschen ans Herz legen, zumindest sich so damit auseinanderzusetzen. Und eine liebe, selbstständige Kollegin von mir beschäftigt sich gerade mit ETFs für Frauen. Und die sagt auch, ey, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie sie das macht. Checken, aber du musst nicht jeden Tag da sitzen und die Aktienkurse verfolgen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein falsches Bild, das man
Ja.
hat. Oder wenn deine Investitionen Immobilien sind, ist es sowieso noch mal ein bisschen anders. Aber sich einmal damit zu beschäftigen, in was möchte ich investieren, weil auf dem Sparkonto, da kommt halt nichts bei rum. Da
Ja.
bleibt es genauso, wie es ist.
Ja,
Und
richtig.
da auch, und das ist so mein wertvollstes Learning, frag Menschen, die selber davon reich geworden sind und nicht dein Bankberater, der 3000 Euro im Monat verdient, dir was verkaufen möchte, aber selber nicht investiert hat. Und das ist ein
Ja.
ganz wichtiger Punkt, wo ich super dankbar bin, das gecheckt zu haben, bevor ich investiert habe.
Ja, 100%. Kann ich alles unterschreiben? Ich würde auch noch ergänzen, dass es wichtig ist, also sowohl Fonds als auch ETFs. Möchte ich einmal kurz den Unterschied erklären zu Einzelaktien. Und zwar sehe ich da immer wieder das Beispiel, dass es so beschrieben wird, dass quasi ein ETF oder ein Fonds etwas ist wie ein Blumenstrauß. Also eine Einzelaktie ist quasi eine einzelne Blume und der ETF oder ein Fonds ist ein Blumenstrauß mit ganz, 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 ganz vielen Blumen. Und das Wichtigste beim Investieren ist, glaube ich, einfach, dass man wirklich nicht alles auf eine Karte setzt. Weil das ist auch etwas, was ich, glaube ich, schon oder vielleicht von meinen Eltern mitbekommen habe, nicht alles in eine Sache zu stecken, weil oft sind es dann so Dinge, dass man skeptisch wird gegenüber Aktien oder Investitionen, weil man irgendwann eine falsche Investition in eine Sache getätigt hat und sich so darauf verlassen hat, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist fatal, wenn man halt wirklich so alles in eine Sache steckt. Und bei ETFs ist es so, also ich habe ein paar Einzelaktien, weil ich mich gerne damit beschäftige. Mir macht das tatsächlich Spaß und ich schaue dann auch immer wieder, wie die Kurse sind, und verkaufe und kaufe. Jetzt nicht on a daily basis, aber so alle paar Monate schaue ich mal rein und gucke, was kann ich jetzt gerade verkaufen, was kann ich neu kaufen, wo lohnt sich gerade was und so weiter. Und auch da kurz den Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie dann denken, oh, diese Aktie, die performt gar nicht, die verkaufe ich jetzt. Und dann verkauft man sie, wenn sie gerade schlecht steht. Das ist der falscheste Zeitpunkt, sie zu verkaufen. Sondern man sollte natürlich dann verkaufen, wenn man ein bisschen Plus damit dann auch macht. Und neu kaufen, wenn sie gerade im Keller ist und du ein Potenzial siehst, dass sie auch wieder wachsen kann. Also nicht, wenn du siehst, so die geht runter, 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 runter und wird nie wieder steigen, dann ist natürlich dämlich, sie zu kaufen. aber ja, also jetzt so ganz grob, ganz grobe Insights. Und bei ETFs ist es so zum Beispiel, dass du auch Sparpläne anlegen kannst. Also du musst dich wirklich, ich würde empfehlen, sich einmal wirklich richtig damit auseinanderzusetzen, dass man es wirklich versteht, was ist das, worin investiere ich da, weil ich glaube, das Schlimmste ist einfach blind irgendwas zu investieren, ohne zu verstehen, was man da macht.
Ja.
Aber bei ETFs ist es so, du beschäftigst dich einmal vernünftig damit und dann kannst du einen Sparplan aufsetzen, sodass du zum Beispiel jeden Monat 50, 100 oder 200 oder wie viel auch immer du quasi im Monat investieren möchtest, dass du es einfach aufsetzt und es wird dann automatisch immer wieder ja, neu gekauft. Das heißt, dein ETF wächst dann über die Zeit und zusätzlich dazu wächst er ja auch im Wert. Und das ist auf jeden Fall so das Minimum, was ich wirklich jedem für die Altersvorsorge empfehlen würde. Also, dass man sich da wirklich einmal mit beschäftigt und ja, melde dich bei mir. Also ich beschäftige mich damit gerne. Es ist überhaupt nicht mein Angebotsbereich, aber mir liegt dieses Thema so sehr am Herzen, dass ich irgendwie mal gesagt habe, also wenn da jemand Unterstützung braucht, melde dich bei mir. ich helfe dir dabei, weil das ist wirklich gar nicht so schwer. Und
Absolut.
es ist aber so, so wichtig. Und je später du anfängst, desto, weil ich glaube, viele schieben das einfach wirklich Jahre auf. Und wenn du das jetzt nochmal 5 oder 10 Jahre verschiebst nach hinten, du verlierst so unfassbar viel Geld, weil in der Zeit hat der ETF, hat deine Investition Potenzial zu wachsen. Und da das exponentiell wächst, also am Anfang merkst du halt kaum was davon, aber irgendwann nach ein paar Jahren ist eben der Wert so sehr gestiegen, dass du merkst, dass es wächst und immer mehr wird. Und je später du anfängst, desto weniger wächst dann eben dein ETF exponentiell. Deswegen fang an, heute oder spätestens heute Abend.
Ich glaube, ganz wichtig ist da auch nochmal zu sagen, weil es herrscht ja immer so eine Angst vor der Börse oder mein Freund hat mal in irgendwelche Silberminen investiert und hat richtig Geld verloren, aber auch keine Ahnung von irgendjemandem einen Tipp bekommen und da mal irgendwie investiert. Ich hoffe, ich darf die Geschichte erzählen. Naja, egal. Auf jeden Fall, hab keine Angst vor der Börse. Es gibt immer wieder Einbrüche, es gibt aber, also ich sage immer, nach dem Regen kommt immer der Sonnenschein.
Ja.
Einfach lassen, einfach lassen, vor allem eben, wenn du breit gestreut investierst. Also heißt, wenn du jetzt monatlich, keine Ahnung, 200 Euro investierst, breit gestreut in ETFs, wirst du immer einen Fall dabei haben, aber auch, also immer hohe Zeiten, aber auch immer niedrige Zeiten, wo du rein
Ja.
investierst. Und das ist so, der Durchschnitt passt dann wieder, ne?
Mir fällt gerade was ein. Hast du so einen richtigen Finanzfail? Mir ist gerade einer eingefallen bei mir.
Na, mein größter Finanzfail, sage ich dir ehrlich, ist Investitionen in falsche Business-Coachings, Gedöns, solche Geschichten, Ausbildungen. Das ist mein allergrößter Finanzfail, wirklich, weil ich so gern Wissen sammle und so wissbegierig bin und ich habe schon so oft in schlechte Weiterbildungen investiert.
Das ist bei mir anders. Also da würde ich sagen, bei mir die besten Investitionen waren in Business Mentorings, weil ich da wirklich sehr penibel bin, bei der Auswahl. Also ich buche nur das, wo ich wirklich richtig von überzeugt bin.
Was ist dein größter Finanzfail?
Mein größter Finanzfail ist, dass ich von einem Broker zu einem anderen Broker umgezogen bin. Und das nicht wirklich durchdacht habe. Beziehungsweise ich habe es durchdacht. Und dann war aber irgendwie kurz vor Jahresende, war dann irgendwie, bin ich so durchgebrannt und habe gedacht, oh, ich will das jetzt alles endlich fertig haben. Ich verkaufe jetzt alles und kaufe das bei dem neuen Broker neu. So, du kannst es aber transferieren lassen, was natürlich viel sinnvoller ist. Aber irgendwie war das total kompliziert und ich musste da erstmal noch ein paar Vorgänge abschließen, bevor ich das komplett übertragen konnte. Das heißt, es ging zu dem Zeitpunkt nicht und dann habe ich gedacht, oh, ist mir jetzt eigentlich egal. Ich meine, den verkaufe ich jetzt einfach alles und kaufe das beim neuen Broker neu. Was ich nicht durchdacht habe, ist, dass ich dann ja Steuern darauf zahlen muss, weil das dann ja als Gewinn gilt. Und es gibt einen Freibetrag, den man pro Jahr hat, aber dadurch, dass ich einfach alles sofort verkauft habe und direkt neu gekauft habe, also in meiner Logik war dann, naja, ich mache ja keinen Verlust, weil ich kaufe es jetzt zum gleichen Preis wieder neu. Bezahle ich halt nur ein paar irgendwie so die paar Euros, die ich dafür, also fürs Verkaufen und Neukaufen zahlen muss. aber ansonsten mache ich da ja keinen Verlust. Und dann habe ich nachher erst gecheckt, oh shit, ich muss das
Kacke.
jetzt alles versteuern, was ich da verkauft habe. und das war
Scheiße.
viel mehr als mein Freibetrag für das Jahr. Oh, ich habe
Shit.
mir so in den Hintern gebissen.
Oh,
die
shit, Mann.
dümmste Entscheidung. Ever.
Aber das sind die Learnings, die man dann
Ja,
hat. Also
richtig.
ich glaube, das ist ganz normal. In jedem Lebensbereich, nur in dem Bereich Finanzen, da herrscht so ein Mangel. Ich weiß nicht, da hält jeder an allem fest. Und ich weiß nicht, was es ist. Natürlich, weil es unsere Existenzgrundlage ist wahrscheinlich.
Ja,
Weil ich
ich
meine.
finde es gerade sehr, sehr cool, dass du genau das gerade gesagt hast, mit dem Festhalten. Weil ich hatte vor 2, 3 Tagen, echt vor ein paar Tagen erst, hatte ich so ein Bild, das ist mir gekommen, zum Thema Finanzfluss. Also wie wirklich so Finanzen fließen, weil wir denken ja ganz, ganz häufig, und auch ein Satz, den ich immer wieder höre, beziehungsweise zwei Sätze, die ich immer wieder höre, also der Glaubenssatz, der verankert bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen ist, ist, dass Geld ja nur wie sagt man das, dass das limitiert ist, also dass es dann irgendwo zu Ende ist und dass quasi das Geld ja auf alle Menschen auf der Erde aufgeteilt sein muss. Und deswegen haben manche mehr und manche weniger, weil das limitiert ist. Aber
Wir drucken es
reiche
ja selber.
Menschen, hä?
Also Menschen drucken das Geld ja selber. Das haben wir ja. Also weißt du, wie ich meine? Es kann ja nie zu Ende sein.
Ja, das auch, aber ja, also theoretisch mit dem Gedanken, den man da hat, schon. Aber also selbst wenn man es neu druckt, dann wird das ja auch wieder neu aufgeteilt. So, also mit dem Glaubenssatz, ja? So, das möchte ich jetzt gerne einmal aufheben, weil ein Satz, den ich von wirklich finanziell freien Menschen immer wieder höre, ist, dass Geld Energie ist. Und zwar in dem Sinne von, stell dir mal vor, ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll. Also stell den Kreis vor. Einer, der sich, also ganz, ganz viele Punkte auf diesen Kreis, ja, ganz, ganz, ganz viele Geldscheine, ganz, ganz viele Münzen, also das ganze Geld, was es gibt, ist in diesem Kreis und das fließt, das geht weiter, das geht durch Menschen durch. Es gibt Menschen, die nehmen das ein und die geben das wieder aus. Und es fließt immer weiter. Dann geht es zu anderen Menschen, die nehmen das ein und die geben es wieder aus. Und es ist aber immer im Fluss. Und es gibt eben Menschen, die genau in diesem Fluss drinstehen, die voll diesen Flow mitnehmen, die verstanden haben, Energie, Geld ist Energie, Geld ist immer im Fluss und ich bin Teil davon. Und dann gibt es Menschen, die denken, ich muss aber alles festhalten, die stehen ein bisschen weiter außerhalb, die nehmen sich dann immer mal ein bisschen was und behalten das dann. Und die sind nicht in diesem Fluss drin. Und sondern sind so voll in der Angst, die stehen einfach weiter weg von diesem Fluss. Aber theoretisch ist es für uns alle möglich, näher an diesen Fluss ranzugehen. Wir können alle theoretisch in diesem Fluss stehen. Und das war für mich irgendwie so ein Bild nochmal, um das visuell festzuhalten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Mir bringt das sehr viel. Also dieser Gedanke, dass wir alle diese Fähigkeit haben, in diesen Fluss reinzugehen und von der Energie zu profitieren. Weil ich habe das immer ganz lange nicht verstanden, was das heißen soll. Geld ist Energie. Geld ist Energie. Ja, aber Geld ist doch, das habe ich doch hier vor mir liegen. Das sind Scheine, das sind Münzen. Nee, aber das, was es wirklich heißt, ist das mit diesem Finanzfluss, dass jeder die Möglichkeit hat, in diese Energie einzutappen.
Ist aber so spannend, weil
Was
Geld
denkst du
ist
dazu?
ja, aber Geld, also ich denke dazu, mein erster Gedanke ist, Geld ist das mit am allermeisten angstbehaftetes Thema. Also, ich kenne keinen Lebensbereich, der in der Gesellschaft so sehr mit Angst behaftet ist wie Finanzen oder Geld. Also, dieses Festhalten, das ist so krass, weil wir leben in Deutschland. Also, wir leben in einem der reichsten Länder der Erde und dennoch sind gefühlt fast alle Menschen in einem Mangelzustand arbeiten hart für ihr Geld und es ist alles so schwer und hart und also da nehme ich mich selber auch mit rein, ja. Und wie das Beispiel mit meinem Freund, der hat wirklich super, also wie gesagt, ich glaube, jeder hat Themen mit Geld, aber bei dem ist es auch so, dann kommt, also der macht sich da einfach keine Gedanken drüber und dann kommt
Und
auch
irgendwo kommt halt irgendwo Geld her.
irgendwo kommt es halt her, weil der steht im Fluss. Der steht
Ja.
im Fluss, der macht einfach
Ja.
nur so, hält die Arme auf und kommt halt einfach.
Ja.
So, und es funktioniert. Und ich frage mich, ich sitze wirklich immer da und bewundere das und frage mich, wie kann ich auch dahin kommen? So,
Ja, und
da
ich
gibt es.
glaube, die wichtigste Frage, die wir uns da stellen dürfen, also auch ja, wie darf ich da hinkommen? Aber vor allen Dingen auch, was blockiert mich gerade? Weil ich glaube, das Allerwichtigste, der erste wichtigste Schritt ist wirklich erstmal zu verstehen, wo die eigenen Blockaden liegen. Und dann ist, glaube ich, schon die richtige Frage, so wie komme ich dahin, wenn man das wirklich versteht. Aber oft sind da dann noch Blockaden im Hintergrund, die einen dann da aufhalten. Und die erstmal zu lösen, ist, glaube ich, erstmal der wirklich wichtigste Schritt.
Also, ich habe noch kein finales Ergebnis, weil ich muss es noch machen. Aber wenn ich manifestiere, und ich bin gut im Manifestieren, seit Jahren, ja, aber immer wenn es um Finanzen geht, spüre ich richtig in meinem Körper, dass so dieses Gefühl, ja gut, das wird eh nicht wahr für mich. So richtig, und ich spüre, dass ich gerade nicht das Richtige spüre, aber ich weiß auch nicht, wie ich das Richtige spüren kann. Also das sind super viele Blockaden und ich mache jetzt gerade Hypnosesitzungen und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo ich rangehen möchte. Es sind gerade noch ein paar andere Themen präsent, aber ich werde berichten, sobald ich dieses Thema angegangen habe, weil ich spüre, ich komme da mit meinem Verstand, also ich komme da so nicht ran. Es ist so tief im Unterbewusstsein verankert und ich merke das richtig in meinem Körper, wenn ich versuche, Dinge mit Finanzen zu manifestieren, dass das super, super schwierig ist und dass mein Körper sofort das Gefühl hat, ja gut, aber nee, ist eh nicht, ist nicht möglich. Und das habe ich nur beim Thema Finanzen.
Ja, krass. Ich muss dazu sagen, also ich bin, es ist eine Reise. Also ich würde nicht sagen, dass ich da angekommen bin, wo ich bin. Absolut nicht. Vor allen Dingen nicht dieses Jahr. aber ich muss sagen, ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie gesagt, einer dieser Glaubenssätze war dieses unterbewusste Barometer, dass ich da wirklich irgendwann mal realisiert habe, dass ich dieses Barometer habe, dass das bei 2.000 € sitzt und dass ich das hochstufen darf. Und natürlich ist das ein Prozess, das passiert nicht mal so mit einem Schnipsen, dass du einfach sagst, ach cool, jetzt setze ich mal mein Barometer hoch auf 10.000 € und dann auf einmal hat man 10.000 € auf dem Konto. Natürlich ist das ein Prozess, aber erstmal sich ein neues Bild innerlich zu kreieren und also ich bin so dankbar, dass ich diese Reise quasi, ich glaube 2017 habe ich angefangen mit Money-Mindset-Blockaden auflösen und sowas. Und ich bin so dankbar, dass ich quasi vor so vielen Jahren schon angefangen habe und schon so viel aufgelöst habe. Aber es geht halt, ich merke auch selber noch, dass ich übelst viele Blockaden da habe.
Das muss ich schon auch sagen. Ich habe auch schon wahnsinnig viel aufgelöst. Also ich, Gottes Willen, es hört sich an, mir geht es nicht schlecht finanziell, aber, und manchmal frage ich mich, weißt du, ist es ein bisschen von außen geblendet in der Instagram-Welt, dass man sieht irgendwie, gefühlt ist die halbe Welt Millionär und auch normaler Mensch wie du und ich von nebenan. Wieso schaffen die das? Wieso schaffe ich das nicht? Hat das jetzt was mit meinem Money-Mindset zu tun oder fehlt mir ein Skill? Oder was ist es denn? Das ist nämlich auch so der Punkt, wo ich manchmal nicht so richtig weiß oder merke, und das finde ich auch ganz spannend. Wie soll ich das jetzt sagen? Also Geld ist für mich im Grunde ein Tauschmittel, ja. Hat für mich noch nie einen hohen, also einen hohen Stell. Ich wollte schon immer, dass es mir gut geht, dass ich mir tolle Dinge leisten kann. Aber mit Instagram und ich habe so gemerkt, irgendwann kam so ein Punkt in meinem Leben, wo ich so gern so viel Geld verdienen wollte, weil ich das aber, glaube ich, gesehen habe bei anderen, was möglich ist. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es mir eigentlich nicht gut getan hat. Weil, wo ist denn die Svenja hin, die der das egal war auf eine Art, weil das, also egal im Sinne von, ich will gut leben und alles ist cool, mir geht es um andere Dinge im Leben, nämlich dass ich meine Leichtigkeit behalte. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man sich
Aber
nämlich.
es funktioniert ja auch in Kombination. Du kannst ja auch in Leichtigkeit
So,
trotzdem
aber,
weiter.
und das meine ich aber, ob man sich dann nämlich neue Glaubenssätze schafft, indem man versucht, der Karotte hinterher zu rennen und aber den Weg dahin gar nicht weiß, zur
Ja,
Karotte.
also ich glaube, wichtiges Thema, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, beim Thema Manifestieren. Sobald dieser Zwang drin ist, funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, gerade beim Thema Geld, gerade wenn wir das bei anderen sehen, ist es so, aber die schafft es ja auch, warum schaffe ich das dann nicht? Und dann ist es so ein Zwang, dass man so das Gefühl hat, Das kommt aus dem Mangel heraus. Das ist dann, aber ich habe das nicht und ich will das aber auch und ich will das jetzt und ich manifestiere das doch und ich habe mir doch jetzt aber gesagt, irgendwie, jetzt will ich so und so viel verdienen. Warum verdiene ich das denn nicht? Weil da dieser Zwang drin ist, weil das eben nicht die Leichtigkeit ist, mit der du versuchst zu manifestieren, dass du sagst, ja, okay, also erstmal, und die Klarheit fehlt ganz oft. Also, dass wir sagen, so, ja, okay, wäre ja voll cool, wenn ich irgendwie eine halbe Million jetzt im Jahr verdiene oder so. Wofür willst du denn die halbe Million? Also, bist du dir wirklich klar darüber, wofür du diese halbe Million dann auch brauchst? Oder eine Million oder wie viel auch immer? Weil ich glaube, oft ist es so, dass wir uns gar nicht bewusst, also dann ist das irgendwie so eine Nummer, weil wir die irgendwo gesehen haben. Ah, hier XYZ ist Millionärin, will ich auch. Ich verdiene jetzt im nächsten Jahr eine Million. Habe ich mir ja jetzt festgesetzt. Dann muss das auch klappen, weil ich manifestiere das jetzt. Aber wenn du da gar keine Klarheit drüber hast, wo dieses Geld dann überhaupt hinfließen soll, wenn wir zum Thema Energie zurückgehen, dann hat das Geld ja gar keinen Grund, zu dir zu kommen. Weil du weißt ja gar nicht, was du dann damit machst. Du kannst es dann gar nicht handeln, wenn es dann bei dir ist. Und eigentlich hast du total Angst, das ganze Geld einzunehmen. Weil du auch, weil du die Erfahrung ja noch gar nicht hast und gar nicht weißt, was du dann damit machst, hat man dann vielleicht andere Probleme? Wird man dann irgendwie charakterlich anders? Da kommen dann die ganzen Glaubenssätze rein, die man so hat. Die schlagen, also die holen dich wie so ein Anker hinten zurück. Und die sind oft natürlich unterbewusst. Und dann denken wir, wir manifestieren irgendwas, aber eigentlich haben wir diesen Anker, der uns da hinten komplett festhält. Und deswegen ist es so wichtig, diese Glaubenssätze erstmal sichtbar zu machen.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass du das sagst, denn also wir manifestieren ja Lebensgefühle und nie Dinge. Also wir manifestieren ja, ein Urlaub auf Hawaii ist nicht gleich ein Urlaub auf Hawaii,
Ja.
sondern es ist ja wirklich einfach dieses, wie fühle ich mich da, was will ich da machen, was erwarte ich davon oder was so. Und ich glaube auch, viele, genau wie du sagst, also vielleicht ist für viele gar nicht das Ziel, Millionär zu werden. Das ist jetzt so mein Learning der letzten Monate. Ich glaube, ich will gar nicht Millionär sein, sondern ich will ein cooles Leben haben. Ob ich dafür eine Million brauche, weiß ich nicht. Das ist nur so mein Sich oder mein, also ich sage jetzt mal eine Million, das ist nicht das, was die Realität ist, aber so. Das gibt mir das Gefühl, oh cool, wenn ich eine Million habe, dann kann ich den und den Urlaub machen. Aber das kann ich ja auch so.
Ja.
Also ich kann ja auch so den vielleicht nicht so schnell, wie wenn ich die Million jetzt einfach auf meinem Konto habe, aber ich kann das ja trotzdem machen. Das heißt, will ich wirklich eine Million Euro haben oder will ich nur bestimmte Dinge erleben? Und das ist genau das, was du gesagt hast, sich dessen auch bewusst zu werden. Was will ich denn mit dem Geld machen?
Richtig. Ja, weil, also auch ganz wichtig, ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwo, haben wir schon mal gesagt, aber es ist ja wirklich, dass wir oft denken, wir wollen irgendwas, weil wir bei jemand anderem das sehen. So, das heißt, wir sehen bei jemand anderem, der oder die lebt so ein Leben wie das, was wir gerne hätten.
Ja.
Und denken wir, ah, die ist ja Millionärin, das heißt, ich muss Millionärin werden und dann habe ich dieses Leben. Und dann
Und
ist
da
das aber genau das falsche Ziel.
so, weil ich glaube, da kommt ganz doll auch, also ich glaube, das ist auch so ein gelber Persönlichkeitstyp, weil ich habe ja dann FOMO. Weil mir geht's, also die Frage ist nämlich, die wir uns stellen dürfen, also ich finde mein Leben so ziemlich geil, wie es ist. Okay, wenn ich noch zweimal im Jahr mehr Urlaub machen könnte, würde ich jetzt nicht nein sagen, aber wir machen schon viel Urlaub und also eigentlich ist mein Leben ziemlich geil. Die Frage ist, habe ich gerade nur FOMO und denke, ich muss noch mehr erreichen, weil ich aktuell nicht zufrieden sein kann, aus welchen Gründen auch immer, weil ich nicht im Hier und Jetzt bin. Oder fehlt mir wirklich, oder also will ich wirklich was ganz unbedingt als Herzenswunsch erreichen, was ich bei dem anderen sehe? Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Total. Und vor allen Dingen auch interessant, wie du es gerade formuliert hast, weil genau das ist ja auch da, wo der Mangel dann wieder mit reinkommt. Also wenn es Ersteres ist, habe ich das Gefühl, ich bin unzufrieden und möchte irgendwie was anderes erreichen, noch mehr erreichen, dann kreierst du aus dem Mangel heraus. Und
Ja.
dann wird es schwer, weil dann ist alles einfach richtig träge und schwer und nicht
Richtig.
erreichbar, weil du diesen Zwang mit drin hast.
Genau. Und ich finde es auch richtig, richtig witzig, denn der Sohn von meinem Freund, der ist jetzt 16, der sagt, seit er klein ist, ich werde Millionär.
Wow.
Und ich glaube auch, dass er da einfach Bock drauf hat.
Ja.
So, der wird auch Millionär, bestimmt, weil das sagt er schon immer und der hat dann auch Ideen schon als Kind gehabt. Dann hat er mal für eine Kunstgalerie ein Bild gemalt und hat gesagt, ja, als Künstler ist man ja Millionär. Dann hat er das hingeschickt. Süß, ja. So, also der versucht Wege zu finden, der investiert jetzt auch schon, um das mal so ein
Ja,
bisschen
geil.
so zu testen, so mit
Ja,
seinen
richtig
100 Euro
cool.
oder so.
Je früher,
So,
desto besser.
und dem sein wahres Ziel ist, ich möchte Millionär werden. Mein persönliches Ziel war das noch nie in meinem ganzen Leben, dass ich Millionär werden möchte. Also habe ich das hinterfragt und gecheckt, aha, interessant, vielleicht habe ich bei den Personen auf Instagram oder wo auch immer, ja, Dinge gesehen, die ich gern vielleicht machen würde. Aber die Frage ist, brauche ich dafür überhaupt eine Million?
Ja.
Also will ich wirklich Millionär werden? Ich glaube nicht, sondern es
Ja.
geht eher um dieses Lebensgefühl. Und dann gibt es aber, glaube ich, die Menschen, so wie der Sohn von meinem Freund, der sagt, ja, ich will Millionär werden.
Ja,
Das
und
ist schon
dann, wenn
jemand
er auch
anderes.
so kreativ rangeht, also das ist auch eine weitere Buchempfehlung übrigens oder auch Hörbuchempfehlung, Rich Dad Poor Dad, weil da geht es auch nämlich genau darum, der hat auch von klein auf gelernt, quasi einfach kreativ Wege zu finden, wie man zu Geld kommen kann. Und hat auch schon, glaube ich, als Kind irgendwie alle möglichen Sachen gemacht und getestet und versucht, Geld zu machen. Ich glaube,
Limonade verkauft und so, ne? War das
genau.
so? War das dieses Buch? Ich erinnere mich gar
Ja.
nicht. Ich bin schon lange her, dass ich das
Ja,
gelesen habe.
irgendwie so Limonade verkauft, irgendwelche Sachen gebastelt, Flohmarkt und so weiter. Je früher du damit anfängst, desto auf kreativere Ideen kommst du dann ja auch. So, dann fallen dir Ideen ein.
So
Und
ist meine Tochter auch, die hatte auch mal so eine Phase, da wollte die alles verkaufen und dann hat die aber irgendwie 5 € für irgendein altes Spielzeug verlangt, das einfach eigentlich nichts mehr hat. Das hat dann nicht so gut geklappt. Dann war sie irgendwann ein bisschen frustriert und hat es gelassen.
Ja, deswegen hatte ich vorhin, wollte ich da auch nochmal auf diese Frage eingehen, dass es wichtig ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Weil ich glaube, viele fragen sich dann, warum schaffe ich das nicht? Und dann ist dein Fokus aufs Nicht-Schaffen. Aber wenn du dir wirklich die Frage stellst, wie komme ich dahin, findest du plötzlich Wege, dann kommen die Ideen, weil diese Frage arbeitet ja unbewusst bei dir weiter. Und dann findest du vielleicht beim Duschen, beim Spazierengehen, in den unmöglichsten Momenten mitten in der Nacht um 2 Uhr, wenn du aufwachst, kommt dir auf einmal eine Idee. Ah, geil, das könnte ich machen. Wenn du wirklich versuchst, den Fokus darauf zu richten, wie komme ich dahin und nicht andersrum. Wichtig ist trotzdem, die Glaubenssätze aufzulösen. Also vielleicht sich auch erstmal eine Weile zu fragen, was hält mich gerade auf, um überhaupt erstmal herauszufinden, welcher Glaubenssatz ist denn da als Anker noch hinter dir? Weil ohne den aufzulösen, bringt dir alles andere auch nichts.
Und ganz grundsätzlich niemals, und ich bin selber so ein Kandidat, niemals warum Fragen stellen. Weil, wie gesagt, ich bin selber so ein Kandidat, warum ist immer in der Vergangenheit, warum passiert mir das, warum klappt das
Ja.
nicht? Also es ist auch immer negativ, warum
Ja.
hat es jetzt nicht funktioniert? Immer W-Fragen zwar, aber nicht warum, sondern wie, wann, nee, wann ist in dem Kontext auch nicht so gut, aber
Einfach wie komme ich dahin?
wie komme ich dahin? Genau. Und wo muss ich vielleicht hin,
Ja, und oder wo sind
um
vielleicht gerade auch
Informationen zu
schon
sammeln?
und wo
Zum
sind
Beispiel.
stehen mir vielleicht auch schon Türen offen, weil oft ist es ja auch
Und
so, dass
wen kann ich fragen?
ja. Oft ist es so, dass es vielleicht ja auch schon offene Türen direkt vor deiner Nase gibt und du siehst sie nicht, weil du nicht hinschaust. Weil du um die Ecke guckst und denkst so, warum kann ich, warum ich nicht? Und dabei steht vor dir die Tür weit offen. Vielleicht. Wenn du dich fragst, wie kann ich diese Tür sehen? Welche Tür
Ja.
steht mir schon offen?
Ich habe neulich in einem ganz anderen Kontext, aber es passt jetzt auch hier gut, eine gute Frage gesehen. Die hat nämlich, die ist Psychologin und hat gesagt, warum stellen wir uns die Frage, warum passiert mir das? Weil, warum sollte es mir nicht passieren? Also, wenn es bei anderen passiert, ist es so, okay, ja, gut, das passiert dem halt. Aber wenn uns was vielleicht Schlimmes passiert, fragen wir uns, warum passiert mir das? Aber warum nicht?
Ja, warum nicht? Das kann doch jedem passieren.
So,
Ja.
genau, das fand ich ganz cool.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Ich glaube, wir
Super.
haben schon, es ist ein bisschen ausgeartet. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon drüber sprechen.
Stündchen, glaube ich. Aber
Ja.
jetzt kommen wir mal zum Ende.
Ja, es war sehr, sehr spannend. Ich liebe dieses Thema. Also ich beschäftige mich sehr gerne mit meinen Finanzen und ich weiß, dass viele das nicht gerne tun. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht ein bisschen Inspiration hier mitgeben konnten und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass hier wirklich jetzt ein bisschen Austausch passiert. Also schreibt uns super, super, super gerne, gerade wenn dich das Thema irgendwie blockiert und du irgendwie einen Ansatz brauchst, wo du gerade weitermachen kannst oder so, schreib mir super gerne, weil mir ist das Thema echt enorm wichtig. Also, dass auch du da für dich was mitnehmen kannst, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und das nicht irgendwie abgibst und prokrastinierst. ja, deswegen hoffe ich, dass diese Folge dich vielleicht ein bisschen erreicht hat und dass du was daraus mitnehmen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge zu einem ganz anderen Thema. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.